Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 422.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Ärztemangel.
Hasefeld im Landkreis Stade, 12.200 Einwohner, steht für viele ländliche Kommunen im Bundesgebiet. In der Gemeinde gab es lange Zeit 12 Hausärzte. Zwei von ihnen haben im vergangenen Jahr aufgehört. Ihre Praxen sind seitdem verwaist. Zwei weitere Allgemeinmediziner wollen sich demnächst in den Ruhestand verabschieden. Ob sie Nachfolger haben werden, ist fraglich.
Zwischen 1980 und 2015 ist die Zahl der niedergelassenen Ärzte um 82% gestiegen, während sich die Einwohnerzahl nur um 43% erhöht hat. Die Zahl der Patienten ist im gleichen Zeitraum um 47% gewachsen. Stefan Brune, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Bezirk Stade.
Wir wissen, dass die demografische Entwicklung dazu führt, dass wir mehr Bedarf an ärztlichen Leistungen haben. Und im Grunde genommen müssten wir eigentlich mehr Ärzte im System haben als bisher. Und zurzeit ist es eben so, die Bevölkerung wird kränker, braucht mehr Ärzte und die Anzahl der Ärzte ist eher rückläufig.
Jedes Jahr geben hierzulande 2200 Hausärzte ihren Beruf auf, meist aus Altersgründen. Zurzeit findet nur jeder zweite von ihnen einen Nachfolger. Bundesweit sind derzeit 2600 Hausarztpraxen unbesetzt. Das zeige deutlich, dass sich zu wenige Fachärzte für Allgemeinmedizin weiterbilden lassen, sagt Professor Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen.
Also es ist so, dass im Augenblick unter den Studierenden, da gab es gerade im letzten Jahr eine große Umfrage, das Interesse an der Allgemeinmedizin durchaus da ist. 34,5%, also mehr als ein Drittel, haben gesagt, sie können sich eine Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin vorstellen. Das war Platz 2 unter allen Fächern. Aber Fakt ist, dass es aktuell nur 10% tun. 90% werden Spezialisten, 10% Generalisten.
Bei der Zahl der Mediziner, die jährlich in Deutschland ihre Ausbildung beenden, stehen den rund 10.000 Fachärzten nur etwa 1.000 Hausärzte gegenüber. Pro Jahr werden aber 3.000 Allgemeinmediziner benötigt, um diejenigen zu ersetzen, die in Ruhestand gehen. Dr. Matthias Berndt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes in Niedersachsen, sieht die Ursache in der schlechten Ausstattung der deutschen Universitäten. Nur 27 von 37 medizinischen Fakultäten verfügten über Lehrstühle für Allgemeinmedizin und diese seien häufig nicht ausreichend finanziert.
An Universitäten ist es häufig so, dass wir dort Fakultäten haben, an denen ein Professor und vielleicht ein, zwei Mitarbeiter sind, aber in anderen Teilungen wie zum Beispiel Chirurgie oder Anästhesie 100, 150 Mitarbeiter sind.
Matthias Berndt.
Als ich in der Universität war, das ist jetzt 20 Jahre her, habe ich 1,5 Tage Allgemeinmedizin gemacht in 6 Jahren und gelernt. In 1,5 Tagen kann man kaum Allgemeinmedizin lernen und kein Interesse dafür wecken. Heutzutage ist es so, dass die ersten Ansätze sind für mehr Zeit für die Allgemeinmedizin, nämlich ungefähr 3 Wochen. Und wir sehen, dass dadurch, allein durch das 3 Wochen Kennenlernen, der Wunsch, Allgemeinmediziner zu werden, deutlich gestiegen ist. Trotzdem reicht das natürlich bei weitem nicht aus.
Die Zahl der berufstätigen Ärzte in Deutschland hat sich innerhalb von 10 Jahren zwar um 53.000 erhöht. Doch das Durchschnittsalter ist von 46,7 auf 54 Jahre gestiegen. Ein Drittel der Ärzte arbeitet in Großstädten, obwohl dort nur ein Viertel der Bevölkerung lebt.
Aber auch so manche Hausarztpraxis in der Stadt bleibt unbesetzt. Das Geld spiele dabei nicht die entscheidende Rolle, meint Ferdinand Gerlach. Viele junge Ärzte seien heute nicht mehr bereit, so viel zu arbeiten wie ihre älteren Kollegen.
Die jetzt nachrückende Generation hat an Platz 1 der Wünsche und Präferenzen die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber es ist in der Tat so, wenn Hausärzte viel arbeiten müssen und dann nicht mindestens genauso viel verdienen wie Fachärzte, sondern zum Teil weniger, dann ist das natürlich auch eine Einschränkung der Attraktivität. Wobei man sagen muss, dass die hausärztlichen Einkommen insgesamt sehr gut sind und in den letzten Jahren auch absolut und auch relativ sogar angestiegen sind.
Gegenwärtig sind 63% der Studienanfänger im Fach Medizin Frauen. In der Allgemeinmedizin sogar bis zu 75%. Der Hausarzt der Zukunft sei, so drückt es Ferdinand Gerlach, der Vorsitzende des Sachverständigenrats, aus, eine Ärztin. Sie erwarte, dass Beruf und Privatleben miteinander vereinbar seien.
Sowohl die jungen Ärztinnen als auch die jungen Ärzte wollen vermehrt eher angestellt tätig sein, als sich selbstständig als Kleinunternehmer zu betätigen. Sie wollen gerade am Anfang eher Teilzeit arbeiten, sie möchten lieber im Team arbeiten und sie wollen die Familie und den Beruf, Arbeit und Freizeit in ein Gleichgewicht bringen. Und das ist in der typischen Einzelkämpferpraxis des Landarztes weniger denn je der Fall.
Um auf die Bedürfnisse der nachwachsenden Ärztegeneration zu reagieren, sind neue Konzepte gefragt. So wie das Büsumer Modell. Die 4700 Einwohnergemeinde im Kreis Dithmarschen hat ein Ärztehaus gekauft, umgebaut und dort eine Gemeinschaftspraxis eingerichtet. Die beteiligten Allgemeinmediziner sind Angestellte der Gemeinde und arbeiten Vollzeit, haben aber mehr Zeit für ihre Patienten als vorher. Für Harald Stender, Koordinator für die ambulante Versorgung bei der Kreisverwaltung in Heide, liegen die Vorteile auf der Hand.
Das sind insgesamt 5 Hausärzte in Büsum niedergelassen. Davon gehen 4. Das sind die 4, die vorher auch in der Immobilie ihre Praxis hatten, in diese neue Ärztehaus GmbH. Die Ärzte beschränken sich in Zukunft rein auf ihre ärztliche Tätigkeit. Sie sind nicht mehr für Abrechnung, für das Management, für Personalgestellung, Einkauf zuständig. Sie sind kein Vermieter oder Mieter mehr. Und sie können sich dann auf ihre eigentliche Aufgabe, nämlich Arzt zu sein, beschränken.
Die angestellten Ärzte erhalten ein Festgehalt, das sich am Einkommen eines Klinikfacharztes orientiert. Hinzu kommt eine variable Umsatzbeteiligung.
Selbstverständlich kann ich auch heute eine Klinik wechseln, wenn ich mit den Arbeitsbedingungen nicht einverstanden bin. Und so ähnlich ist das natürlich auch in Büsum. War ich früher Besitzer der Lizenz und hatte mich auf einen solchen Kassenarztsitz beworben, dann war ich im Grunde lebenslang auf dieser Position verhaftet. Ich kann jetzt natürlich, wenn ich irgendwo bessere Bedingungen vorfinde, auch wechseln. Und das ist natürlich schon ein Risiko für die Gemeinde. Deshalb müssen eben besonders gute Arbeitsbedingungen da sein, die finanziellen Rahmenbedingungen müssen stimmen und es muss eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit organisiert werden.
Noch ist Deutschland bei der ärztlichen Versorgung Weltspitze. Nach einer Untersuchung der Ärzteorganisationen beträgt der Weg zur nächsten Arztpraxis für die Bundesbürger im Durchschnitt nur 10 Minuten. Auch bei der Zahl der Arztbesuche belegen die Deutschen im internationalen Vergleich den 1. Platz. Jeder Kassenpatient geht pro Jahr im Schnitt 18 Mal zum Arzt. Die Schweden suchen seltener einen Arzt auf, leben dennoch länger. Statistisch gesehen behandelt jeder der 150.000 niedergelassenen Ärzte in Deutschland 45 Patienten pro Tag, sodass gerade einmal 8 Minuten Zeit für jeden Einzelnen bleiben.
Auch aus den Kliniken werde immer mehr Arbeit in die Arztpraxen verlagert, beklagt Matthias Berndt.
Wir sehen, dass durch neue Behandlungstechniken in den Krankenhäusern Patienten sehr viel schneller entlassen werden und die Arbeit dann hängen bleibt. Vor 20 Jahren ist eine Gallenoperation 14 Tage, 3 Wochen im Krankenhaus gewesen. Heute wird jemand nach einer Gallenoperation nach 3 Tagen entlassen. Und dieser Mehraufwand fällt dann in der Hausarztpraxis in der Regel an.
Pro Patient erhält der einzelne Arzt im Quartal ein bestimmtes Honorar, egal wie oft der Patient kommt. So ist es bei den gesetzlich Krankenversicherten. Für Privatpatienten bekommt der Arzt pro Besuch ein Honorar. Am Ende bleibe zu wenig übrig, sagt Matthias Berndt.
Ein durchschnittlicher Honorarumsatz beträgt bei einer durchschnittlichen Scheinzahl von 1.000 Patienten im Quartal ca. 200.000 Euro. Davon geht ungefähr 50% weg für Personalkosten, für Raummiete, für Strom, Geräte und so weiter. Dann kommt die Krankenversicherung, die abgezogen wird, und die Rentenversicherung von ungefähr 35.000 bis 38.000 Euro, sodass man am Ende übrig behält ca. 65.000 Euro. Das ist ein ordentliches Einkommen, aber das ist nicht hoch genug, dass man Leute aufs Land lockt.
Wie schlecht einzelne Leistungen der Landärzte vergütet werden, macht Matthias Berndt am Beispiel eines Hausbesuches deutlich.
Ein normaler Hausbesuch, Patient ruft an und sagt, ich habe starken Husten, Fieber 39,5 Grad. Der Arzt fährt in der Mittagspause hin, bekommt dort 21,78 Euro. für den Weg, den er dorthin macht, sagen wir mal 8-9 Kilometer in die eine Richtung, sind 9,20 Euro. Das sind in Summe dann 30,98 Euro für den Hausbesuch. Das kann man kaum glauben und alle wissen, dass es nicht in Ordnung ist, aber trotzdem hat sich nichts geändert daran. Wenn ich vergleiche, mein EDVler, der neulich meinen Computer repariert hat, der hat 50 Euro für die Anfahrt und hat dann 100 Euro die Stunde genommen.
Entlastung für die Landärzte verspricht das bundesweite Modell Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Medizinische Fachangestellte übernehmen für den Arzt routinemäßige Untersuchungen wie Blutdruckmessung oder Blutzuckerbestimmung.
So fahren zum Beispiel Mitarbeiterinnen aus meiner Praxis regelmäßig in Altersheime oder machen Hausbesuche bei älteren Menschen, die nicht mehr in die Praxis kommen können, und nehmen dort Blut ab, machen dort zum Beispiel ein sogenanntes geriatrisches Basisassessment, bei denen Senioren gecheckt werden, bei denen Demenztests gemacht werden. Das sind delegierbare Leistungen unter der Aufsicht des Arztes.
Eine offizielle Altersgrenze für niedergelassene Allgemeinmediziner gibt es nicht. Die Politik ist auch hier eine Antwort bisher schuldig geblieben.
Sie hörten einen Beitrag von Jörn Freienhagen.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Diese Flammen, dieser Feuersturm, diese vielen Menschen und mit Handfeuer, mit allen möglichen und dann die brennende Frauenklinik. Das sind die Erinnerungen, die ich immer im Kopf habe. Also wenn ich zumindest am 13. Februar, und wenn dann auch noch die Glocken klingen, dann ist es bei mir sehr, sehr traurig. Obwohl so viele Jahre vergangen sind, aber es kommt immer wieder.
Die Kinder der Dresdner Bombennacht, ein Feature von Alexa Hennings.
Mein Liebstes, wie schon seit langer Zeit muss ich dir heute wieder schreiben, dass noch keine Nachricht von dir hier ist.
Willi Nagel, Musiker im Deutschen Polizeimusikchor in Norwegen. Am 18. Februar 1945 an seine Frau Ilse in Dresden.
Die Hauptsache ist, dass wir uns alle einmal lebend wiedersehen.
Am 13. Februar 1945 stehen von 20.15 Uhr bis 21 Uhr die bekanntesten Lieder von Franz Schubert auf dem Programm des Deutschlandsenders. Die 24-jährige Ilse Nagel liegt in der Frauenklinik des Krankenhauses in Dresden-Johannstadt. Sie hat ihr erstes Kind geboren, Petra. Der Brief, den ihr Mann Willi geschrieben hat, wird sie nie erreichen. Petra Ruschinski ist die Tochter von Willi und Ilse Nagel. Sie wuchs bei ihrem Vater in Hamburg auf. 1948 holte er Petra, die bis dahin bei ihrer Großmutter in Dresden gelebt hatte, zu sich.
Mein Vater hat darüber nicht reden wollen und können. Meine Stiefmutter wollte es nicht, dass darüber geredet wird. Ich durfte nicht fragen. Das war ganz klar. Erst als meine Großmutter ungefähr an meinem 20. Geburtstag mir dieses Kärtchen gegeben hat, als ich das erste Mal hier in Dresden war, wo drauf stand Ilse Nagel, Geburtszeit und so weiter, da habe ich gedacht, ich bin es.
Sie besaß das Geburtskärtchen und ein paar Familienbriefe. Aber abgesehen von der Auskunft ihrer Großmutter, man habe sie in einem Keller gefunden, wusste Petra Ruschinski nicht viel über die Umstände ihrer Geburt. Sie begab sich auf Spurensuche.
Das war der Einstieg daran, dass ich habe es neulich neugierig genannt. Neugierig ist so negativ besetzt, wissbegierig. Ob aus diesem Keller außer mir noch mehr rausgekommen sind. Diese Fragestellung ergab sich bei mir ja erst, als ich erfahren habe, dass ich in einem Keller gelegen habe. Es gab kein Archiv, es gab niemanden im Krankenhaus, nirgendwo gab es Unterlagen über diese Zeit, die sind alle verbrannt. Und dann habe ich mich an die Sächsische Zeitung gewandt. Das war Anfang 2002.
Die Sächsische Zeitung brachte einen Bericht über ihr Schicksal. Daraufhin meldeten sich im Laufe der Jahre 17 Kinder, die in den Bombennächten im Johannstädter Krankenhaus geboren wurden, und 7 weitere, die als Angehörige oder als kleine Patienten der Kinderklinik das Inferno miterlebt hatten. Die Pfotenhauer Straße in Dresden-Johannstadt. Der Verkehr der neuen Waldschlösschenbrücke stört die Krankenhausruhe. Ein mehr als 100 Jahre altes helles Gebäude mit großen Fenstern. Die orthopädische Klinik des Universitätsklinikums Dresden. Früher war hier die Frauenklinik. Eine kleine Gruppe steht im Foyer. Alle haben Blumen in der Hand. Ute Dittmann, die Verwaltungsleiterin der Klinik, erwartet die Besucher und führt sie hinauf in den ersten Stock.
Da gibt es hier ein Foto der Ruine der ehemaligen Frauenklinik. Das ist das hier. Und in diesem Kellerbereich waren die Kinder und hier waren die Mütter. Also dieser Bereich wurde komplett zerstört, auch nicht so wieder aufgebaut. Orthopädische Klinik ist so wieder aufgebaut worden, wie Sie das hier sehen können.
Petra Roschinski hat einen Brief mitgebracht. Einen Brief, den die Großmutter an ihren Schwiegersohn nach Norwegen schrieb.
Lieber Willi, der Brief, den ich jetzt an dich schreiben muss, ist wohl der schwerste in meinem Leben. Das Fernschreiben vom 13. Februar hast du sicher noch erhalten, in dem die Geburt deiner Tochter gemeldet wurde. Ich hatte es vormittags in das Präsidium gegeben. Da hatten wir unsere Ilse noch. In der Nacht ist sie beim Terrorangriff ein Opfer des Krieges geworden. Des Krieges, den ich verfluche. Unser gutes Kind, das nie Angst bei Alarm und Angriffen, sondern nur Angst vor den Russen hatte. So schlimm wie diese Angriffe sind die Russen nicht. Hier hat kein Mensch mehr Angst vor ihnen, nur Angst, wenn die Sirenen heulen.
Von 21 bis 22 Uhr hat der Deutschlandsender am 13. Februar 1945 eine Konzertsendung aus Berlin im Programm. Szenen aus Faust von Robert Schumann. In der Frauenklinik werden die Wöchnerinnen in den Keller gebracht. Es ist der einzige Keller im Klinikgelände, der den Bomben nicht standhält. Mehr als 100 Mütter, Schwestern und Ärzte sterben. Alle anderen Patienten des größten städtischen Krankenhauses überleben. Auch die Neugeborenen. Sie sind, wie damals üblich, getrennt von ihren Müttern untergebracht.
So, da sind wir hier im Keller. Wir würden in diese Richtung reinlaufen. Hier ist jetzt nicht mehr viel. Nach der Tür kommt dann nur noch ein kurzer Abschnitt. Und das ist aber der Kellerbereich, so wie er auch existiert hat.
Die Überlebenden sind gekommen, um dort zu sein, wo ihre Mütter ums Leben kamen. Jedes Jahr treffen sie sich in der Klinik. In den Keller fahren sie aber nur, wenn die Kraft reicht.
Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo nur von rechts und links Schutt ist, wo Sie sehen, der Gang wird schmaler.
In diesen Minuten mag keiner viel reden. Jeder ist dankbar, dass Ute Dittmann das übernimmt.
War das Haus und das ist dieser Bereich, wo nur Schutt ist. Also der auch nicht wieder aufgebaut wurde, wo der Schutt nur komprimiert wurde und wir so einen ganz schmalen Übergang geschaffen haben.
Ich kam zu meinen Schwiegereltern in der Hoffnung, dass sie mir eine angenehme Nachricht über Ilse geben können.
Willi Nagel im April 1945 an seine Eltern in Hamburg.
Ich bin dann jeden Tag in die Klinik gegangen und habe dort mitgegraben. Am 11. April habe ich dann selbst Ilse unter den Trümmern geborgen.
Mein Vater hat in Norwegen, in Oslo, einen Urlaubschein bekommen. Er hat eben diese ganze Zeit ausgegraben und ich denke mal, die waren alle traumatisiert. Wer das gemacht hat, hat darüber nicht gesprochen, die Jahre. Ich durfte als Kind ihn gar nicht drauf ansprechen. Es war ein Tabuthema.
Immer enger wird der Gang. Keine Kellertüren mehr links und rechts. Hinter den Mauern der Schutt des Weltkrieges, der am 13. Februar 1945 nach Dresden zurückgekommen war.
Also wir wissen, dass die Frauen eigentlich in diesem Bereich dort vorne gewesen sein müssen, weil das dort komplett zerstört war.
Was wäre gewesen, wenn? Lothar Weber fragt sich das immer wieder. Seine Familie war mit dem Flüchtlingstreck im Winter 1945 in der Nähe von Dresden gelandet.
Mutter war ja bei weitläufigen Verwandten in Mokritz. Und da ist sie am 11. Februar wohl mit der letzten Straßenbahn reingefahren. Und dann haben die wohl gesagt, ach, warte noch ein bisschen, ach nee, die war auch erst 20. Und da hat sie gesagt, nee, ich fahr rein. Und in Mokritz ist nicht eine Bombe runtergekommen. Ne?
Wieder ein langes Schweigen. Und noch eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Sie fängt damit an, dass Irene Bägers Mutter ursprünglich in eine andere, kleinere Klinik zur Entbindung wollte, zu einem bekannten Professor.
Auf der Anton-Graf-Straße, aber der hatte kein Rotes Kreuz auf dem Dach. Also ist, und dann ist sie hierher gegangen, das Haus von dort hat es stehen geblieben und hier ist das kaputt gegangen. Ja.
Auf das Rote Kreuz auf dem Krankenhausdach hatten sich die Frauen damals verlassen. Es bedeutete Schutz. Darauf vertrauten sie. Wie so viele Dresdner auch darauf, dass die kulturhistorische Bedeutung von Elbflorenz die Alliierten von einer Bombardierung der Stadt abhalten würde. Petra Ruschinski war in dem Keller ganz still. Auch im Fahrstuhl schweigen. Wieder oben angekommen, atmet sie durch.
Ich kann das gar nicht beschreiben. Diese erste Geburt, meine erste Geburt und auch Mitte Februar war natürlich sehr belastet. Und es hat auch sehr lange gedauert, weil ich wahrscheinlich total verkrampft war. Und wenn ich hier unten bin, ich selber habe Angst, mich darauf einzulassen, auf das Gefühl, was meine Mutter hier unten gehabt haben muss, diese Angst.
Am Morgen des 14. sind wir gleich zur Klinik, nachdem wir in der Nachbarschaft die ganze Nacht gelöscht hatten.
Dora Albrecht, Petra Ruschinskis Großmutter, im Februar 1945 an ihren Schwiegersohn Willi Nagel.
Wie eine trübe Wolke.
In Johannstadt war meine Hoffnung erloschen, als wir vor der Klinik standen. Rauch und Feuer. Das Haus B, in dem Ilse lag, von einem Volltreffer in der Mitte getroffen. Rettungsarbeiten waren schon im Gange, doch alles war umsonst.
Meine Schwester war an dem Tag hier geboren worden. Und als wir das hier gesehen haben, alles in Flammen. Das kann man nicht vergessen, das ist eingebrannt.
Ilse Bäger war im Februar 1945 5 Jahre alt. Sie wohnt noch immer in Dresden-Johannstadt, wenige Straßen von der Klinik entfernt. Sie fühlt sich zugehörig zu der Gruppe der überlebenden Kinder. Vielleicht stellvertretend für ihre Schwester, die am 13. Februar 1945 geboren wurde, jedoch nie zu den Treffen kommt.
Ich wohne dort, wo meine Großeltern ausgebombt sind. Ich bin immer wieder hierher zurückgekommen. Ja, das ist jetzt ja schon so viele Jahre her. Kinder können das nie vergessen. Ja, das brennt sich wirklich ein. Und vor allen Dingen früh meine Schwester geboren, die wird den nächsten Tag besuchen wollten. Und abends dieser Angriff. Und alles wird mit einigen Stunden wird das ganze Leben anders.
Die Verwaltungsleiterin macht auf ein Metallstück aufmerksam, das vor der Tür in die Erde eingelassen wurde. Ein sogenanntes Mahndepot. Neben der Eingangstür an der Wand ist eine Gedenktafel angebracht. Blumen werden ausgepackt.
Liebe Überlebende, liebe Gäste, wie jedes Jahr gedenken wir der Toten unserer Mütter und sind eigentlich froh und dankbar, dass wir das überleben konnten. Wir wissen alle, was wir durchgemacht haben. Der Anfang war überall schwer und ich muss aber sagen, es ist doch alles aus uns was geworden. Wir haben unsere Rente erreicht, die wir jetzt ordentlich genießen können. Und ich hoffe, dass wir noch recht lange zusammen sind.
Während die Mütter irgendwann begraben wurden, die meisten in namenlosen Gräbern, wussten die Verwandten oft nicht, wo die Kinder hingekommen waren. Im Chaos der brennenden Stadt waren die Säuglinge auf Kohlenwagen vom brennenden Klinikgelände gebracht worden. Wohin, wusste zunächst niemand. Auch Petra Ruschinskis Großmutter nicht. Sie schrieb an Petras Vater nach Norwegen:
Es sollten Frauen weggebracht worden sein. Nun hatten wir die Hoffnung, Ilse oder das Kind irgendwo zu finden. Mit einem jungen Flüchtlingsmädchen aus Breslau, das seine Schwester suchte, sind wir von Adresse zu Adresse.
Dieses junge Mädchen von einst ist Gerda Altmann. Heute ist sie 92 Jahre alt.
Jetzt bin ich in das Krankenhaus gekommen, da stehe ich vor dem Schutthaufen. Ach du lieber Gott, habe ich gedacht, wo ist denn hier das Krankenhaus? Bist du denn schon halb verrückt, dachte ich immer. Hier war doch das Krankenhaus und da stehe ich vor dem Schuttberg. Einmal kommt ein Herr auf mich zu und das war der Herr Albrecht, ihren Großvater. Und dann hat er mir erzählt, die sind alle tot, die Wäschnerin. Und da sagt er zu mir, die Kinder sind in einer Schule im Keller untergebracht. Und da waren die ganzen Tische und da haben mindestens so 100 Babys gelegen. Ne?
4 Kilometer vom Krankenhaus entfernt, im fast unbeschädigten Villenviertel Blasewitz, waren die Säuglinge vom Kohlenwagen abgeladen und in den Keller einer Schule gebracht worden. Dass es das heutige Martin-Andersen-Nexø-Gymnasium war,
erfuhr Petra Ruschinski von den Menschen, die sich nach dem Artikel in der Sächsischen Zeitung bei ihr gemeldet hatten.
Während wir nach Petra suchten, es war gegen 3 Uhr nachmittags, war wieder ein schwerer Angriff. Dann fanden wir noch das Kind der Breslauerin, die auch den Tod gefunden hat. Das junge Mädchen habe ich mitgenommen, denn ihr Haus war in der Nacht abgebrannt. Dann sind wir durch Rauch und Feuer nach Hause gelaufen, immer noch in der Hoffnung, von Ilse etwas zu hören.
Gerda Altmann war mit ihrer schwangeren Schwester von Breslau bis Dresden gekommen. Die Schwester lag nun unter den Trümmern der Frauenklinik begraben. Mit Petra Ruschinskis Großvater suchte sie nach dem Neugeborenen. Er führte sie zu dem Keller der Schule, in dem auch seine Enkeltochter gefunden wurde.
Und er hatte eine Dynamolampe. Das war unser Glück. Und da war es hell in dem Keller. Und ein Staub da drin. Und der Mörtel, der flog von den Wänden. Und da hat er zu mir dann plötzlich gesagt, die Kinder sind ja schon bald tot, hat er immer gemacht, sind ja bald tot. Und da habe ich gesagt, also ich habe bis jetzt die Marianne noch nicht gefunden. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da so ein Menschen drum war. Nee, da stand Marianne Peach und der Name und der Geburtsdatum drauf. Und da habe ich mir meine Marianne geschnappt. Bin dann mit dem Baby fort zu dem Herrn Albrecht in die Wohnung. Und da kam dann die Oma und gleich hier ist ein ganz großer Korb. Ich glaube, der war so groß und so breit wie hier der Tisch. Und da habe ich gesagt, so einen Korb hast du ja noch gar nicht gesehen. Und da haben wir die 2 Babys hier reingelegt. Und dann ihre Oma, die hat da gleich die gewickelt, aufgepackt. Und ich habe überhaupt noch nicht ein Baby in der Hand gehabt. Ne?
Wir sind ja nun schon in Blasewitz aus dem Keller rausgekommen, wir beiden. Aber die anderen sind ja nach Kreischa gekommen, in die genau, Kurklinik. Yeah. Und in Kreischa sind 50 Babys angekommen. Yeah. Und dort sind die Hälfte dieser Babys verstorben an Hunger, Kälte, Rauchvergiftung oder irgend solchen Dingen. Und dann sind von dort noch einige abgeholt worden, aber andere sind eben adoptiert worden. Yeah. Und über die weiß man gar nichts.
Da hat kein Mensch gefragt, ich hätte mir 3 Babys nehmen können.
Das hat mir Oma erzählt, dass die Krankenschwester, die dort unten gewesen ist, gesagt hat, nehmen Sie so viel mit, wie Sie wollen. Wir haben nichts für die Ernährung und die sind auch nicht richtig warm angezogen. Und sie sagte nur, die verhungern und erfrieren hier. Nehmen Sie, was Sie wollen.
Wir haben, damals gab es gemahlenen Zwieback und Kuhmilch und die haben wir verdünnt. Etwas, ja. Und das hat, die hat ja, wo sie das erste Mal das Fläschchen gekriegt hat von der Oma, da habe ich ja, also ich habe gestaunt, die war aber habgierig nach dem Fläschchen, ne? Die als Video, ach, und jetzt kann ich leben, so ungefähr war das, ne?
Fast wäre auch Irene Begers Schwester verloren gegangen. Es dauerte 12 Wochen, bis sie zusammen mit ihren Großeltern das Kind fand. In Kreischa, einem Sanatorium in der Sächsischen Schweiz.
Und da lagen die Babys. Ich habe immer gesagt, wie auf so Förderbändern. Ach ja, die waren wie Zeilensemmel, lagen die dort. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte mir ein Baby rausgesucht, ich war ganz dunkel, was auch dunkle Haare hatte, aber das war sie dann nicht. Die war blond mit ganz dünnen Haaren und die wollte ich absolut nicht mitnehmen. Aber das Bändchen am Arm hat es ja bewiesen.
Das Bändchen am Arm als Ausweis oder das kleine rosafarbene Geburtskärtchen? Fragile Beweise der Identität, um die die überlebenden Kinder oft ein Leben lang ringen. Immer verhinderte der Vater, dass Petra Ruschinski nach Dresden fuhr. Erst als 20-Jährige sah sie zum ersten Mal ihre Dresdner Großmutter wieder, die ihr vieles erzählen konnte. Als sie wiederum Jahrzehnte später in Dresden die Hebamme traf, die sie entbunden hatte, zeigte ihr Petra Ruschinski das Geburtskärtchen. Die damals 88-jährige Frau konnte sich jedoch nach so langer Zeit nicht mehr an sie erinnern.
Aber sie hat all das, was ich gehört habe von meiner Großmutter, bestätigt durch ihren Bericht. Und das hat mich dann doch sehr berührt. Und es war für mich persönlich jetzt ein Abschluss auch so in dieser Geschichte. Die ist jetzt rund.
Für Petra Ruschinski ist ihre Geschichte abgeschlossen. Für andere nicht. Schon seit dem Kriegsende gab es an jedem 13. Februar in Dresden kirchliche und staatliche Gedenkveranstaltungen. Ende der 70er Jahre begannen die Dresdner in stillem Gedenken Kerzen auf die Ruine der Frauenkirche zu stellen.
Es war aber noch nicht genug, was die Amerikaner gemacht haben. Sie ließen die Brücken über die Elbe heil.
Willi Nagel im Juli 1945.
Diese wurden dann alle von deutschen SS-Truppen gesprengt. Ebenso die Lebensmittellager, welche noch am Rande der Stadt geblieben waren. Dass wir hier jetzt überhaupt noch leben können, verdanken wir nur der Roten Armee. Die Russen versorgen uns ausreichend mit Lebensmitteln und beteiligen sich sehr am Aufbau der Stadt. Zwei Brücken wurden von der russischen Armee schon wieder aufgebaut. Ebenfalls haben wir wieder Licht, Wasser und Gas. Ich bewarb mich zu der neuen Ordnungspolizei, die hier in Dresden aufgebaut wurde, und mache seit einigen Wochen wieder Dienst als Polizist. Macht euch wegen mir keine Sorgen.
Dora Albrecht, Petra Roschinskis Großmutter, schließt ihren Brief an den Schwiegersohn im Februar 1945 mit diesen Sätzen.
Mein lieber Willi, ich kann dich nicht trösten. Du weißt, was du und weißt, was ich verloren habe. Du hast deine Musik und später Petra. Ich habe vorläufig nur Petra und die Erinnerung an 24 schöne Jahre. Lieber Willi, leb wohl. Erhältst du je diesen Brief, so glaube mir, ich hätte lieber mein Leben hingegeben, um Ilse ihres zu lassen. Deine trostlose Muttel.
Dass es nach wie vor überall diese Toten gibt bei den kriegerischen Konflikten, die alle gerechtfertigt werden als besonders wichtig für westliche Ideologien, für muslimische Ideologien, für jüdische Ideologien, dann könnte ich nur krank werden. Und das will ich nicht.
Abends in Dresden. Wie an jedem 13. Februar läuten um 21.45 Uhr, der Zeit des ersten Angriffs auf die Stadt, die Kirchenglocken. 20 Minuten lang. Es ist ein Augenblick, in dem alle still sind. Viele Menschen machen in ihren Wohnungen die Fenster weit auf, gehen auf den Balkon oder vor die Haustür, lauschen und schweigen.